Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Noch einmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Alle Kinder fertig los. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Bewegung zu tun hat, aber wir kommen dann dazu. Und zwar geht es um ein Thema, das viele Familien leider betrifft und aber auch tabuisiert wird. Und das ist nämlich das Thema Trennung und Scheidung. Wie kann eine Trennung gelingen, vor allem dann, wenn Kinder beteiligt sind? Mein heutiger Gast ist Daniela Davidowitz. Sie war viele Jahre Journalistin, ist psychosoziale Beraterin und hat gerade ihr Buch Scheidung aber richtig im Linde Verlag veröffentlicht. Wir sprechen darüber, wie Eltern und Kinder in diesen Umbruch gut bewältigen können und warum Bewegung dabei eine unterschätzte Ressource ist. Herzlich willkommen, Daniela.
Danke.
Vielleicht magst du dich sehr gerne. Wir kennen uns ja aus deiner Zeit als Journalistin. Da war ich zu Gast bei dir und du hast mich auch mal interviewt für einen Artikel. Ich habe jetzt schon ein bisschen was von dir erzählt. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was du jetzt beruflich genau machst und wenn du magst, auch was Privates?
Also wie du schon gesagt hast, habe ich mehr als 20 Jahre als Journalistin gearbeitet und ich habe mich einerseits zuerst mit Karrierethemen beschäftigt, aber dann ganz lange mit dem Thema Familie, Erziehung, Schule, Eltern und da kommt natürlich auch das Thema Trennung und Scheidung dazu. Ich habe ursprünglich Jus studiert, bevor ich als Journalistin gearbeitet habe und da passen die Themen dann ganz gut zusammen, wenn es um Scheidung geht, weil ich jetzt als psychosoziale Beraterin auch Eltern dabei begleiten kann, wie sie möglichst gut so eine Übergangsphase hinbekommen. Von der eigentlich ersten Überlegung, so kann es nicht weitergehen, über all die verschiedenen Phasen der Scheidung und Trennung bis hoffentlich zu einem Neubeginn. Und darum geht es auch in meinem Buch.
Ja, na, ich finde es ja, wir haben ja davor auch gesprochen, ich finde es so spannend, du hast selber eine sehr erfüllte Ehe und glaube ich, drei Kinder, oder? Wie kommt man dann dazu, dass man ein Buch über Scheidung schreibt? Wie ist das denn passiert?
Werde ich jetzt derzeit oft gefragt, das stimmt.
Ja.
Die Sache ist die, ich habe in diesen Jahren, in denen ich mich mit dem Thema Familie beschäftigt habe, immer wieder Situationen erlebt, wo Scheidungen so eskaliert sind und ich mir gedacht habe, das müsste doch besser gehen, das braucht ein bisschen mehr Unterstützung und dann ist es nicht notwendig. Und so bin ich auch zur psychosozialen Beratung gekommen und das ist etwas, was mich antreibt, dass ich mir denke, vielleicht kann ich dazu beitragen, dass manche Kinder nicht so in einen Rosenkrieg hineingezogen werden. Und netterweise hat der Kurier in einem Artikel über mein Buch auch gesagt, das ist ein Ratgeber, der hilft, Rosenkriegen zu vermeiden.
Ja. Also ich glaube, meine Eltern hätten den lesen sollen, weil ich bin ja auch, also ich meine, ich mache jetzt mit Anführungszeichen ein Scheidungskind, also die haben sich getrennt, da war ich 5 und haben, glaube ich, ziemlich viel falsch gemacht, einfach auch, es waren andere Zeiten, aber das Buch hätte sehr geholfen, weil ich natürlich am eigenen Leib auch gespürt habe, was das für Spuren hinterlässt, wenn es ein großer Rosenkrieg wird.
Ja, und weißt du, ich erlebe das jetzt so oft, seit das Buch eben herausgekommen ist, dass mir Leute im Gespräch dann ihre eigene Scheidungsgeschichte erzählen, aber tatsächlich auch immer wieder die Scheidungsgeschichte ihrer Eltern, wie sie das als Kind belastet hat und wie sie es wahrgenommen hat und wie es zum Teil noch heute als Erwachsener nachwirkt. Und das zeigt ja nur, wie einschneidend so eine Trennung ist. Ja. Und man ist sich heute dessen sicher mehr bewusst, als Erwachsener, wie man damit umgehen sollte. Aber es schaffen natürlich auch nicht alle. Aber zu der Zeit, als du ein Kind warst, glaube ich, war auch noch das Bewusstsein dafür weniger da.
Ja, da gab es auch nicht diesen Zugriff auf Coaches oder Therapeuten. Das war nicht, das waren die 70er Jahre, das war einfach ganz anders, ja.
Man hat sich auch über die Beziehungen in der Familie, glaube ich, einfach weniger Gedanken gemacht. Das ist einfach gelaufen und wenn es nicht gelaufen ist, ist es halt nicht gelaufen.
Und man hat, glaube ich, auch nicht so Acht gegeben auf Kinder.
Ja.
Also es war einfach, es ist passiert und wir sind vor vollendete Tatsachen gesetzt worden und so war das damals. Aber wir wollen jetzt nicht über meine
Genau.
Kinder reden,
Wollen ja
die schon lange vorbei.
genau.
Wir reden über dein Buch, also das heißt Der Scheidung aber richtig und trägt den Untertitel 100 Fragen, die Sie bei einer Trennung beschäftigen. Welche von diesen Fragen tauchen denn in deiner Beratung immer auf oder was sind die häufigsten, die du hörst?
Also es sind 100 Fragen, die sehr praktisch und pragmatisch sind. Also von woher weiß ich eigentlich, wie unsere Einkommenssituation ist und wie viel Geld ich für meinen Lebensalltag brauche. Natürlich davor noch die Frage bei vielen, will ich mich überhaupt trennen? Manche werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Und dann alles rund um den Alltag, um den bestmöglichen Umgang mit den Kindern, dem ehemaligen Partner, aber auch dem Umfeld wie der Schule. Ich habe ein Interview mit einer Direktorin drinnen. Wann soll ich sie eigentlich der Schule am besten Bescheid geben, damit die auch in diese möglicherweise Krisensituation eingebunden sind und erkennen, wenn es beim Kind irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder Lernprobleme, dass das möglicherweise mit einer Trennung zu tun hat. Bis hin zu, wie vermeide ich, dass ich in dieselbe Falle nochmal hineintappe. Aber ich glaube, was in der Beratung oft kommt, ist so die übergeordnete Frage, dieses, bin ich eine gute Mutter? Bin ich ein guter Vater? Und sehr vieles hat damit zu tun mit dieser Angst, dass man in der Trennung nicht mehr als gute Mutter, als guter Vater wahrgenommen wird. Weil das ja auch manchmal leider Teil so eines Rosenkriegs ist. Destabilisieren eigentlich der Elternrolle. Aber das werden wir vielleicht eh nachher auch noch sprechen.
Ja. Also du hast das eh schon selber gesagt, also es kommen nicht nur rechtliche oder organisatorische Themen da vor, sondern du hast eben auch Interviews geführt mit Schule und so weiter. Und es geht vor allem dann auch um Gefühle und auch Kommunikation und wie erzähle ich es den Kindern oder wie tun wir? Was war dir denn jetzt so, wenn du jetzt sagst, was ist so das Herzstück von dem Buch, wo du sagst, das war dir am wichtigsten?
Als Journalistin ist es mir ja ganz wichtig, in manchen Situationen, die besonders kritisch sind, jedes Wort auf die Waagschale zu legen. Und was ich bei dem Kapitel über die Kommunikation gemacht habe, ist, dass ich habe wirklich mir Textbausteine überlegt, wie man ein Gespräch beginnen kann, wie man ein Gespräch führen kann, indem man den Kindern vermittelt, dass jetzt die Ehe vorbei ist und was das für Auswirkungen auch auf sie haben wird. Ein Aspekt ist natürlich, idealerweise findet so ein Gespräch gemeinsam von beiden Elternteilen statt. Manchmal ist das leider nicht möglich. Oder es läuft nicht in die Richtung, die man sich wünscht. Also vieles, wie kann ich mit meinem Kind, meinen Kindern kommunizieren, dass das auch wirklich ankommt, was ich sagen möchte. Ganz wichtig, wie vermittle ich meinem Kind die Schlüsselmessage, die Essenz. Wir sind weiterhin beide deine Eltern. Und du hast keine Schuld an unserer Trennung. Und deswegen glaube ich, dass diese Formulierungen wirklich, wie gehe ich in so ein Gespräch hinein? Wie mache ich so ein Gespräch? Wie mache ich eine Nachbesprechung zu so einem Gespräch? Da tun sich viele Eltern schwer und idealerweise kommt es manchmal vor, dass sie sich gemeinsam mit mir beraten, wie werden wir dieses Gespräch führen, darauf sollen wir aufpassen. Aber im Buch versuche ich da einen guten Wegweiser zu geben. Das ist, glaube ich, etwas, was mir besonders am Herzen liegt.
Ja, ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, weil dass die Elternschaft bestehen bleibt und dass für die Kinder ganz wichtig ist, dass das funktioniert und dass sowohl Mama, Papa immer da sein werden für das Kind.
Und dass es hoffentlich auch wirklich so ist.
Ja, also ich glaube, dass sich viele Eltern bemühen und manchmal überkommen einen die Emotionen. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann sich auch bei Kindern entschuldigen, wenn einmal was in die Hosen geht. Und das nochmal nachbesprechen, es kommt natürlich auch auf das Alter der Kinder an.
Weil du sagst, man kann sich auch mal entschuldigen. Das Thema sozusagen Weinen kommt auch vor, weil es gerade in der Anfangssituation einfach für manche Eltern nicht möglich ist, sich vom Weinen zurückzuhalten. Und es ist auch, sie würden eine Maske aufsetzen, das merken die Kinder ja auch. Also kann es auch sein, dass man sagt, du siehst jetzt, dass ich viel weine. Aber du musst dir keine Sorgen um mich machen. ich bin jetzt einfach traurig und das ist okay, traurig zu sein. Du darfst auch traurig sein. Und ich beruhige mich dann wieder. Aber jetzt brauche ich ein bisschen, dass meine Gefühle rauskommen. Und wenn man jetzt nicht sozusagen, wenn man sich wieder sozusagen wiederfindet, dann ist es auch für die Kinder verständlich und die sehen, dass das eine schwere Zeit ist. Wenn es mehr ist, dann braucht man vielleicht Unterstützung von jemandem anderen, der einem diese Rückzugsmöglichkeit gibt und in der Zeit auf die Kinder schaut, wo man selber auf sich so sich konzentrieren muss.
Ja, also im Grunde hast du jetzt schon meine nächste Frage beantwortet, weil die wäre nämlich, viele Eltern fragen sich, wie sehr leiden Kinder unter einer Trennung und was kann ich tun, um sie zu schützen?
Ja,
was sagst du den Eltern, die sich da so Sorgen machen?
Das ist eine total wichtige Frage, weil Eltern denken bei so einer Frage an was geschieht nach der Trennung, was ist die Belastung nach der Trennung.
Mhm.
Aber was die Wissenschaft auch zeigt, ist, dass für viele Kinder ist die Belastung in der Ehe, also wenn die Eltern miteinander im ständigen Konflikt sind oder wenn eine bewusste Lieblosigkeit herrscht in einer Beziehung, das ist mindestens genauso belastend, wie was nachher vielleicht kommt. Das heißt, nur sich den Vorwurf machen, wir trennen uns und das ist eine schreckliche Belastung für die Kinder. Das ist nur die halbe Geschichte. Manchmal kann eine Trennung auch eine gewisse Entlastung sein. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass man möglichst bald wieder Stabilität geben kann. Und die Situation, in der man nicht weiß, wie es weitergeht, möglichst begrenzt wird, damit die Kinder sehen, es gibt ein Leben danach.
Ja, das ist auf jeden
Fall. Man kommt dann in neue Familiensysteme. Das ist dann nicht mehr nur noch eins, sondern es sind zwei. Aber es ist, es geht weiter.
Es kann auch was für ein Kinderleben etwas Bereicherndes sein. Also ich hatte kurzfristig sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits noch eine zweite Familie. Und wir waren, glaube ich, insgesamt 10 Kinder. Und das war Abenteuer pur. Also es war jetzt nicht nur furchtbar,
wie im Film.
Sondern wir haben... genau, wie im Film. Das war schon auch...
im Film, dass da plötzlich so viele Geschwister in einem Haus wohnen.
Ja, nein, wir waren zu 6 in einem Haus und dann gab es noch woanders welche.
Das ist schon auf jeden Fall mehr Unterhaltung als bei mir zu Hause.
Ich war ein
Einzelkind.
Ich arbeite ja, wie du weißt, mit Kindern in Bewegung und ich beobachte immer wieder, wie wichtig körperliche Aktivität für die seelische Stabilität auch sein kann. Wie siehst denn du das? Welche Rolle, glaubst du, spielt Bewegung vor allem in Trennungsphasen für Kinder, aber vielleicht auch für Erwachsene? Was kriegst du denn da so mit?
In einem Profilinterview hat der Markus Rogan, der ja dann später ein Weltklasse-Schwimmer geworden ist, gesagt, dass für ihn war das Schwimmen immer ein wichtiger stabilisierender Faktor und im Schwimmbecken hat er dann gemerkt oder verstanden, dass der Konflikt zwischen seinen Eltern, also der Ehekonflikt, nicht seine Schuld ist. Also das ist ein, finde ich, sehr gutes Beispiel, dass wenn ein Kind eine Sportart hat, wo es wirklich drin zu Hause ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gibt das auch einen stabilisierenden Faktor, dann gibt das auch eine Auszeit, dann ist das etwas, wo man auf sich selbst auch wieder konzentriert ist und vielleicht ein bisschen sozusagen aus der vielleicht etwas konflikthaften Realität hinaustreten kann. Und natürlich ist alles, was Bewegung, Auspowern, Energie mit sich verbindet, etwas, was auch für die Stimmung, für die Resilienz und für das gesamte Wohlbefinden hilfreich ist. Auf der anderen Seite ist es alles, was Routine und Stabilität bringt, hilfreich. Weil das ändert sich für das Kind nicht, auch wenn es vielleicht die Hälfte der Zeit in einem anderen Zuhause wohnt.
Ja, ja. Also ich kann das nur bestätigen. Ich gehe nochmal ganz kurz in meine Kindheit. Also für mich war Bewegung und Sport auch ganz wichtig, um auch Aggressionen loszuwerden, die da waren. Mir waren sie natürlich nicht bewusst, aber die Leichtathletik war für mich ein Rettungsanker und es war quasi auch wie eine Zweitfamilie, auch die ganz anders war.
Ja.
und auch andere Sachen von mir erwartet hat. Und es war dort einfach anders und das war sehr hilfreich und eine gute Ressource für mich.
Weil du Zweitfamilie ansprichst, das ist ja auch tatsächlich gerade bei Sportarten, wo man einen Trainer hat, mit dem man in einem engen Kontakt ist oder oder auch in einer Mannschaft. Kinder sind dann auch so eingebettet. Das ist so eine quasi eine heile Welt. Und vielleicht,
Genau.
wenn man Glück hat, ist das auch ein Trainer oder auch in der Schule ein Lehrer, der für das Kind auch eine Möglichkeit zum Reden bietet oder einfach, wo man auch mal vielleicht sich auskotzen kann bei einem Erwachsenen, der einen versteht und der eine Vertrauensperson ist.
Ja. Nein, das sehe ich auch so. Manchmal, wir haben es ja auch schon besprochen, entsteht durch eine Trennung ja auch ein ganz neuer Alltag. Also eine andere Abläufe, wer bringt, wie holt und so weiter. Zwei Haushalte, viel mehr Organisation meistens. Wie meinst du denn, kann Bewegung, ob jetzt im Spiel oder im Spaziergang oder auch einfach Sport helfen, diesen Übergang besser zu gestalten?
Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Aspekte daran. Das eine ist, dass diese Routine und Stabilität und etwas, was man vielleicht auch gemeinsam macht, gemeinsam immer gemacht hat, ob das jetzt ist, dass man zusammen Radfahren geht oder laufen, oft gehen ja Mütter mit Töchtern laufen oder auch jede andere Sportart, gibt eine Routine und schafft als sozusagen einen sicheren Anker in einer bewegten Zeit. Und gerade wenn es schon eingespielt ist, weil man das zum Beispiel immer an einem bestimmten Tag macht oder immer, ich sage Sonntagvormittag, dann hilft es auch, wenn man vielleicht gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen ist, das beizubehalten. Also alles, was sozusagen gewohnt ist und alles, was eine Routine beinhaltet, hilft über so eine wackelige Zeit hinweg. Und das andere ist, dass gemeinsam Bewegung machen, in welcher Form auch immer, kann die Möglichkeit schaffen, dass man anders ins Gespräch kommt. Also wenn man zum Beispiel zusammen wandern geht oder Boot fahren oder vom Schwimmen aus dem Wasser rauskommt, dann hat man eine andere Gesprächssituation, als wenn man zum Beispiel beim Tisch einander gegenüber sitzt und es ist so ein, okay, jetzt müssen wir reden. Gerade bei Eltern mit so halbwüchsigen Kindern, wo manchmal das Gespräch vielleicht auch so schleppend in Gang kommt, da ist ein gemeinsam in der Natur unterwegs sein, oft viel einfacher, um ins Reden zu kommen. Und das ist, da ist die Bewegung das eine, aber das in Bewegung sein, das zweite.
Ja, nein, das kann ich auch. Also das habe ich mit meinem Sohn auch gemacht. Das ist auf jeden Fall. Ja, diese Routinen, das ist auch das etwas, was ich mit den Kindern im Turnsaal immer habe, dass es einen Rahmen gibt und in diesem Rahmen kann man sich bewegen und dieser Rahmen bedeutet einfach Sicherheit und das, so würde ich das jetzt mit den Routinen
Ja,
verstehen.
und auch Verlässlichkeit. Ich verlasse
Ja.
mich darauf, dass du da bist. Ich
Ja.
verlasse mich darauf, dass du dreimal in der Woche mit mir zum Training fährst und jeden Sonntag beim Fußballfeld stehst. Oder vielleicht bedeutet das, wenn die Eltern sich trennen, dass sozusagen sie abwechselnd am Sonntag neben dem Fußballfeld stehen. Das ist sozusagen die neue Routine. Aber das zeigt, ich bin in meinem Leben noch immer verankert und die Eltern teilen sich jetzt in meinem Leben anders ein.
Ja, eine Frage, die sehr nah an der Vergangenheit, also an dieser jetzt dran ist, aber trotzdem irgendwie anders ist, die hätte ich jetzt noch an dich. Und zwar, kann Bewegung auch ein gutes Vehikel sein, um Beziehungen mit den Kindern neu zu gestalten,
Ja.
zu schaffen oder nach einer Krise wieder aufzubauen?
Es ist interessant, dass man das immer wieder hört, dass gerade Väter, die dann vielleicht in einen eigenen Haushalt ziehen und dann die Kinder alleine haben, was bis jetzt nicht der Fall war, sich schwer tun, was machen wir am Wochenende? Und dann retour, der Vorwurf kommt, dass die Kinder sitzen beim Vater nur vom Fernseher oder am Handy und man weiß gar nicht, was soll man mit den Kindern anfangen. Und ich glaube, dass da ist es auch ein gutes Vehikel, um sozusagen in Bewegung zu kommen, aus dem Haus zu kommen und auch neue Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und wenn man sagt, es sind sozusagen zwei neue Familiensysteme, dann ist die Zeit, die man mit dem anderen Elternteil vielleicht weniger verbracht hat. Vielleicht war das Wochenende eher das Programm mit der Mutter. Und jetzt hat man aber das Programm mit dem Vater. Und da ist der Sport etwas, wo man auch etwas Neues aufbauen kann. Und es ist ein bisschen Stereotyp, aber es zeigt sich halt, dass das oft so der Fall ist, dass die Väter mit sportlicher Betätigung und sportlichen Aktivitäten selbst auch sicherer sind und mehr anzubieten haben. Also das taugt ihnen selber und alles, was ihnen taugt, können sie auch leichter den Kindern vermitteln.
Ja, also ich habe, wenn ich jetzt an meinen Ex-Mann denke, der hat dann mit meinem Sohn, das ist jetzt kein Sport, aber die haben zusammen getischlert. Also ja. Der hat eine kleine Werkstatt gehabt. Absolut. Und dann haben sie kleine Werkstücke gemacht. Auch etwas, was Handwerkliches in Bewegung. Also es muss jetzt nicht unbedingt Sport sein. Also irgendetwas, was verbindet oder auch Neues ist eben. Und das
auf Tischlern ist ja im weiteren Sinn Bewegung, dass man etwas unternimmt, wo man sozusagen mit dem ganzen Körper dran ist und wo man nebenbei auch reden kann, aber wo man vielleicht den Fokus gerade auch woanders hat. Und natürlich das gemeinsame Erlebnis, das darf man nicht unterschätzen. Oder auch ein gemeinsames Erfolgserlebnis, wenn ein Tischlerstück fertig ist.
Ja, genau.
Das ist irrsinnig wertvoll, weil das sind die Momente, an die man sich erinnert als Kind.
Also es kommen, also das, ich habe das jetzt selber nicht erlebt, aber kommen zu dir auch Eltern, die sagen, mein Kind zieht sich zurück und will nichts mehr machen und hängt herum. Was könnte man denn dann, also vielleicht können wir das gemeinsam jetzt herumspinnen, an Bewegungsimpulsen oder Ideen geben, dass es wieder ein bisschen in die Gänge kommt, weil natürlich sein Kind kann auch schwermütig sein und kann vielleicht sogar eine leichte Depression entwickeln, weil die Eltern sich getrennt haben. Und wie kann ich da es schaffen, dass das Kind aus dem wieder rauskommt?
Das Thema, wie kriege ich mein Kind aus dem Zimmer heraus, ist ja nicht nur ein Thema von Scheidungsfamilien, sondern es kommt ganz oft vor, dass die Kinder, Jugendlichen irgendwie sich in ihrem Zimmer einigeln. Natürlich auch mit Computer oder Handy und schwer zu mobilisieren sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann braucht man manchmal ein bisschen mehr Kreativität, als das sonst im Alltag der Fall ist. Und ich habe zum Beispiel mal die Idee von meinem Sohn aufgegriffen und gesagt, ja, es wäre doch cool, wenn wir zelten gehen. Und Zelten ist jetzt nicht meine spezielle Vorstellung von einem Wochenende.
Ja.
Das ist etwas, was man gemeinsam vorbereitet. Das ist so aus der Normalität hinaussteigen. Und dann haben wir es vorbereitet und geplant und die Sachen vorbereitet, das Zelt. Und dann haben wir einen Campingkocher gekauft. Und das ist eine ganze sozusagen Aktivität geworden. Und wenn man dann übers Wochenende wegfährt und zeltet und dann ist es an einem See gewesen und wir sind Bootfahren gegangen, das ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Also ja. Das ist nicht nur einfach rauskommen und das ist mehr als so ein, okay, na dann gehen wir halt jetzt in den Park. Wen kriegt man mit sowas aus dem Zimmer hinaus? Sondern auch was, wenn es nur zweimal gesagt wurde, wäre doch cool, zelten zu gehen. Und wenn man sich vielleicht doch selbst überwinden muss, ob man das wirklich will. Und es ist dann wirklich ein Erlebnis. Und man kommt dann auch auf andere Sachen. So sind wir dann halt regelmäßiger Radfahren gegangen, weil wir dort gesagt haben, eigentlich jetzt da, um den See mit dem Rad zu fahren, wäre eigentlich cool. Na gut, dann greifen wir das auf.
Ja, aber das ist, finde ich, wunderschön, dass du eben Ideen von deinem Sohn oder von Kindern aufgreifst und sie dann echt umsetzt.
Ja. Weil
oft sagt man ja, schöne Idee,
genau.
Aber macht's dann
oder nicht. Denkt sich, in einem Zelt, ich weiß nicht, ob das so das Wahre für mich ist. Aber da geht's auch darum, ein bisschen vielleicht selber Zugeständnisse zu machen und so wie du sagst, den Aufwand auch zu machen als Mutter, als Vater, zu sagen, okay, ich glaube, das würde meinem Kind taugen,
ja.
Ich mache das jetzt. Und ich kenne ein anderes Beispiel, wo ein Vater mit seinem Sohn in Krav Maga geht. Das ist so eine Selbstverteidigungssportart.
Okay.
Und da gibt's auch Kurse für sozusagen Eltern mit Kindern, ja, schon jugendlich. Und die gehen zusammen in so einen Kurs. Man könnte genauso gut zusammen boxen gehen oder etwas, was halt cool ist, was auch einen Coolness-Faktor hat. Was vielleicht auch von selber nicht machen würden und wo sie möglicherweise auf die Eltern ein bisschen in einem anderen Licht sehen.
Mhm.
Und man kann kurz auch den Jugendlichen mal mitnehmen zu einem, das kenne ich aus einem anderen Setting, zu so einem Power, noch mehr ist, wo man am Rad am Platz fährt, fällt mir gar
So,
nicht auf.
ja, ist es
Spinning, Power Spinning,
Spinning, genau.
super auspowernd und mit irgendwelchen lustigen Trennspumpernadeln. Man kann auch mal einen Jugendlichen mitnehmen, der dort vielleicht sonst nicht von selber hingehen würde und es zusammen erleben. Also etwas, was spezieller ist als das, was man sowieso immer macht.
Ja, da wir haben beide super coole Ideen. Also ich finde Boxen auch was sehr Spannendes. Jetzt habe ich noch eine Frage, die jetzt gar nicht so sehr um Be Bewegung geht, sondern um Beziehungen. Und da geht es ja auch um eine Neuordnung von Beziehungen. Also wie tun wir in Zukunft? Wie ist unsere Kommunikation? Und welche Kommunikationsfehler beobachtest du denn am häufigsten? Also gerade wenn Kinder zwischen den Eltern stehen.
Das Allerärgste, und das machen manche sogar ohne es zu bemerken, ist schlecht über den anderen Elternteil reden. Entweder wirklich negativ über die Person reden, vielleicht sogar mit so einem Satz wie, du bist genauso wie dein Vater. Das ist ja das Eklatanteste überhaupt. Aber auch, wenn man sagt, aha, und du hast am Wochenende jetzt schon wieder nur vorm Fernseher gesessen. Da kommt das Kind in so einen Loyalitätskonflikt, aus dem es ganz schwer herauskommen kann, weil ein Kind ist zu 50% der eine Elternteil und zu 50% der andere Elternteil. Und wenn einer über den anderen schimpft, dann fühlt das Kind sich meistens mitgemeint und kommt auch möglicherweise in die Situation, den anderen Elternteil verteidigen zu müssen für Eigenschaften für das Programm, das sie machen. Und dann bringt man Kinder in so eine Situation, dass sie sich gar nicht mehr trauen, vielleicht zu sagen, was haben sie am Wochenende gemacht oder gegessen oder wie lange sind sie aufgeblieben. Und dieser Loyalitätskonflikt ist das, was die, glaube ich, größte Belastung für Kinder ist.
Ja, das glaube ich auch. Wie kann es denn gelingen in dieser Phase zwischen den Eltern, dass da trotzdem eine wertschätzende Haltung beibehalten wird und dass eben wie du sagst, sowohl in dem Gespräch über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, aber eben auch vor den Kindern. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, dass man sich selber sagt, oh je, jetzt habe ich das schon, wie kann ich es denn anders machen?
Also ich habe im Buch ein ganzes Kapitel über Emotionen und all die Emotionen, mit denen man konfrontiert ist im Rahmen einer Trennung oder einer Scheidung. Und das sind ja verschiedene Phasen und kommt in Wellen und da sind alle möglichen verschiedenen Höhen und Tiefen. Aber wenn man es irgendwie schafft, dass am Ende ein Gefühl der Dankbarkeit entsteht, dieses Dankbarsein, dass diese Beziehung war, weil aus der diese Kinder entstanden sind oder weil man zumindest einige Jahre eine schöne Zeit gemeinsam gehabt hat, dann glaube ich, schafft man es auch eher mit ein bisschen Großzügigkeit auf den anderen Partner als Elternteil zu schauen. Auch wenn man vielleicht als Erwachsener in einem Konflikt ist. Aber dieses Gefühl, es ist gut, dass es dich gegeben hat in meinem Leben, weil es ist etwas Gutes dabei herausgekommen. Und lustigerweise hat der deutsche Sänger Tim Bensko jetzt vor wenigen Monaten ein Lied veröffentlicht, wo er über seine eigene Scheidung spricht. Und da geht es eben um diesen Aspekt von Dankbarkeit. Und er erzählt auch davon, dass ihm das geholfen hat, etwas Positives zu sehen und dankbar zu sein für das, was gewesen ist. Und dankbar für die Kinder, die man gemeinsam hat.
Ja, also ich glaube, das hat eine ziemliche Wucht und auch Wirkung. Das habe ich auch in anderen Kontexten schon probiert, mich quasi zu bedanken, was war zum Beispiel heute gut an diesem Tag. So könnte ich mich genauso auch einmal in echt oder in Gedanken zumindest mich bedanken bei dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Und dann finde ich, verändert sich einfach die Haltung. Dann ist man einfach positiver gestimmt und kann vielleicht das nächste Gespräch besser führen.
Es ist in der Beratung auch eine wichtige Frage zu sagen, okay, wann war es noch schön? Also an diesen Punkt zurückzugehen und vielleicht noch weiter, wann waren wir eine Familie, die glücklich war miteinander? Und auch versuchen, dieses Gefühl mitzunehmen, dass man irgendwann dann vielleicht falsch abgebogen ist. Mit verschiedenen Problemen, die das mit sich geführt hat, ist was anderes. Aber dieses Gefühl zu bewahren, dass es war einmal etwas Gutes. Das ist eine Ressource, die einen auch stärkt, wenn es jetzt vielleicht gerade gar nicht gut ist. Und was
Also ich
halt
glaube,
auch kommt, ist, dass man, wenn man sozusagen verschiedene Familien erlebt, die durch Trennungen und Scheidungen durchgegangen ist, irgendwann wird es wieder besser.
Ja, also ich glaube, der Moment, wo man zurückgeht zu dem Punkt, wo es noch gut war, den stelle ich mir sehr emotional vor. Weil wo sind wir da falsch abgebogen und was haben wir gemacht? Ja, also da ist man auch so ein bisschen, ja, irgendwie so, es tut mir dann so leid, wenn ich mir denke, man hätte es vielleicht auch noch anders umdrehen können. Also es ist sicher wahrscheinlich für dich, wenn du das erlebst, dass die eine oder andere Träne auch fließt, weil wenn man diese Reise zurückmacht. Wenn du alles, was du Eltern in Trennungssituationen mitgeben möchtest, auf 3 Sätze reduzieren müsstest, welche wären das?
Also das eine, es sind viele Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben. Das eine ist, bemühe dich um die Beziehung zu deinem Kind. Das gilt in jeder Art von Familie, besonders vielleicht nach einer schwierigen Phase. Dann versuch, dein Zuhause zu einem schönen Ort zu machen, dass Kinder Familie als etwas Positives empfinden, auch wenn es vielleicht inzwischen 2 Zuhauses gibt. Und nach einer Trennung, schau auch auf dich selbst. Im Flugzeug gibt es immer dieses Beispiel, dass wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dann soll man sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske nehmen, weil man kann niemandem anderen helfen, wenn man selber nicht genug Luft hat. Und
Ja,
das braucht es manchmal. Und ich erlebe immer wieder, dass Frauen, doch Männer, Frauen noch mehr sagen, ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu machen. Ich habe mir nie die Zeit genommen dafür, schon seit Jahren nicht mehr. Also dieses auch was Gutes für sich selber machen, wo man wieder durchatmen kann.
ja, vielen Dank für diese 3 Sätze. An dieser Stelle kommt jetzt der Bewegungsblitz.
Ich hoffe, ich habe die Antworten dafür.
Wir schauen gleich mal. Gut, liebe Daniela, wie schon angekündigt, jetzt kommt mein Bewegungsblitz. Das sind 7 Fragen, die du bitte möglichst spontan beantwortest. Tut nicht weh, keine Sorge. Ich bin schon sehr gespannt. Wenn du einen Tag lang Gesundheits- und Sozialministerin wärst, welche Regel würdest du sofort einführen?
Ich würde versuchen, dass Schulen und Kindergärten immer einen Bewegungsbereich haben, wo sie in jeder zweiten Pause rausgehen können.
Sehr gut. Wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund und machst dann doch Bewegung?
Schlechte Frage. ich brauche dazu jemanden, der mich zieht. In meinem Fall ist es oft mein Mann, der sagt, komm, ich laufe, du fährst mit dem Rad neben mir her. Dann geht's besser.
Also dein Mann hilft dir, den Schweinehund zu überwinden. Sehr gut.
Ich bin leider sehr schlecht darin, selber meinen Bewegungsschweinehund zu überwinden.
Was war denn dein wildestes Bewegungserlebnis als Kind? Gab es da irgendwas, was vielleicht deine Eltern gar nicht wissen?
Wir waren im Sommer immer, war ich mit meinen Großeltern auf Sommerfrische und wir haben in einem Haus gelebt, das war noch ganz, also gewohnt, das war noch relativ neu. Und dort stand eine Wippe, die eigentlich nur ein Holzbrett auf diesem Mittelding war. Und weil man sich nicht mal wo festhalten konnte, bin ich runtergefallen von dieser Wippe und habe mir meinen Arm aufgekratzt. Und so habe ich gelernt, wo rechts und wo links ist. Ich spüre es bis heute. Wo war die Verletzung? Das ist links.
Sehr schön. Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde es klingen?
Das ist bei mir ganz einfach. Der Sport, der mir am meisten Spaß macht, ist Zumba. Also es würde nach Südamerika klingen.
Ja, sehr schön. Dein Lieblingsspiel von früher und würdest du es heute noch spielen?
Ich habe früher endlos mit meiner Mutter DKT, das kaufmännische Talent, Monopoly gespielt. Und jetzt habe ich das manchmal mit meinen Kindern gespielt und mich aber dann ausgeklinkt, weil ich halte es nicht so lang durch und ich bin manchmal schon erschöpft, wenn ich denen zuschaue dabei.
Es dauert, stundenlang dauern.
Nicht mehr.
Ja.
Ja.
Was war deine wichtigste Niederlage, wo du es als Kind, als Erwachsene, wo du sagst, da hast du jetzt am meisten auch draus gezogen oder gelernt, wie dir spontan einfällt?
Da fällt, ich überlege schnell, was mir spontan für eine Niederlage einfällt. Vielleicht ist es als Beraterin, dass ich die hinter mir lasse und sie zu Ressourcen mache und gar nicht als Niederlage empfinde mehr. Aber es ist, was bei mir sicher war, als ich studiert habe, habe ich Dinge einfach zu leicht genommen manchmal und bin zu Prüfungen angetreten, wenn ich noch gar nicht so weit war. Und bin dann immer wieder durchgefallen. Also ich habe manchmal dreimal, ich bin dreimal zu einer Prüfung angetreten, habe aber insgesamt genauso lang gelernt wie die anderen, weil die sind erst beim dritten, also die sind erst nach zum Beispiel, Jus hat große Prüfungen, die sind erst nach einem halben Jahr angetreten. In der Zeit habe ich schon zwei Antritte hinter mir gehabt. Unterm Strich hat es genauso lang gedauert, aber ich hatte die Hoffnung, vielleicht geht es doch schneller.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage zu dem Thema. Vervollständige bitte diesen Satz. Bewegung ist für mich.
Eine Herausforderung, mich zu überwinden. Aber wenn ich es mache, bin ich sehr stolz auf mich.
Ja, super. Ja, ich auch immer. Ich habe ja auch einen Schweinehund, also es ist ja nicht so.
Ich habe einmal, jetzt muss ich ein bisschen angeben, ich bin einmal den Frauenlauf gelaufen und ich war so stolz, nein, inzwischen zweimal, ich war so stolz auf mich, dass ich habe die Medaillen noch immer bei mir
Na
liegen.
schau, sehr schön. Also liebe Daniela, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich könnte noch lange mit dir weiterreden und auch
Sehr
vielen
gerne.
Dank für diese, finde auch sehr für Familien, die in diesen Situationen stecken, stärkenden Gedanken. Und vielleicht magst du ganz kurz noch dein Buch in die Kamera halten, dein
Sehr
Buch
gerne.
Scheidung, aber
Das Buch
richtig, ist
ist
im
dabei.
Linde Verlag erschienen und hat auch die Mutet-Gut-Farben, also auch Orange und Blau, das kann nur gut sein. Ist ein wertvoller Begleiter für alle, die sich bewusst, respektvoll und kindgerecht trennen möchten. Wer mehr über dich erfahren will, ich erlaube mir auch, deine Homepage dann in den Shownotes zu zeigen und da wird es auch noch mal diesen Buchtipp geben. Und an der Stelle gebe ich auch immer Bewegungstipps, aber wir haben die, glaube ich, sehr schön jetzt in dieser Folge abgehandelt. Und zwar, Bewegung kann ein super Vehikel sein und Bewegung kann Sicherheit bedeuten und alles, was dazu führt. Wir haben ganz viel angesprochen, Boxen, Spazieren, was auch immer euch einfällt, macht es mit euren Kindern, weil es natürlich auch wieder die Beziehung stärkt oder eine neue Beziehung erleichtern kann. Also für mich ist Bewegung das Allerbeste. Und vielen Dank, dass du auf alle meine Fragen geantwortet hast. Und dir danke ich, dass du heute mit dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch den Podcast, teile ihn gerne weiter und bleib mit mir auf allekinderfertiglos.at in Verbindung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleib in Bewegung.
Dankeschön.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch Alle Kinder fertig los aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können. Mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.